15. Etappe der Rennrad-WG ist da. Herzlich willkommen. Mitbewohner Andi hatte gestern Damenbesuch. Wir saßen in der virtuellen WG-Küche, quatschten miteinander und das Mikrofon lief einfach mit. In erster Linie, aber nicht nur, ging es um Sarahs Everesting. Sehr spannend. Zu später Stunde habe ich mich zwar nicht um Kopf und Kragen geredet, aber um meine Haare. Um was es genau geht? Später im Podcast. Als Teaser: Corona-Glatze zugunsten der Besi- und Frenz-Stiftung. Und jetzt geht's los mit der Etappe 17. Viel Spaß dabei. Andi, wir haben ein Problem.
Was denn?
Was denn?
Spotify. Warte mal. Was denn mit Spotify?
Wir haben, ja, ich glaube, die ersten 14 Etappen sind bei Spotify verfügbar, aber nicht die neuen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe schon alles ausprobiert. Wenn man sich bei Spotify einloggt und dann soll man sich einen PIN-Code oder irgend sowas schicken lassen von denen auf die E-Mail-Adresse, mit der man dann angemeldet ist oder mit der der Feed angemeldet ist, und dieser PIN-Code kommt bei mir nie an. Also irgendwas ist da im Argen. Aber ich denke, man kann es ja zumindest bei Apple Podcasts hören, auf der Website, und ich weiß gar nicht, wo sonst jetzt der Podcast, der Blog, hätte ich fast gesagt, noch verlinkt ist. Auch das würde mich mal interessieren. Liebe Hörer und Hörerinnen oder Hörerinnen und Hörer oder Hörer, Doppelpunkt innen, sagt uns doch einfach mal, aus welcher Quelle ihr den Podcast zieht. Das würde uns sicherlich mal interessieren. Ja, und jetzt muss ich mich, glaube ich, auch noch, Andi, bei dir entschuldigen. Also Entschuldigung. Du weißt wahrscheinlich
gerne,
gar nicht, warum.
Gerne. Ich weiß nicht, warum, aber gerne.
Weil
Entschuldigung,
nehme ich
immer gerne an.
Genau. Weil ich dich, ich glaube, der letzte Podcast war kurz vor Neujahr oder vor Silvester oder an Silvester, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Und da habe ich dich als Gast vorgestellt. Das stimmt ja eigentlich gar nicht. Du bist natürlich Mitbewohner in der Rennrad-WG. Ja, Gäste haben wir natürlich auch. Und WG steht ja für Wohngemeinschaft, virtuell. Wir sind wir jetzt irgendwie in unserer WG-Küche. Aber das haben wir von Regines Radsalon gelernt, weil Regine meinte ja, WG steht für wechselnde Gäste. Und ja, wir haben auch einen Gast dabei diesmal, eine Frau, die auch Rennrad fährt, die sich mit der 15-Kilometer-Regel, glaube ich, auskennt. Aber anders als ihr das jetzt denkt, die redet gleich, wie man auch im Umkreis oder im Radius von 15 Kilometern ganz, ganz viel Rad fahren kann. Dazu kommen wir mal gleich, Andi. Und dann nimmst du mir wahrscheinlich auch das Mikrofon weg, denke ich mal. Aber Hose runter, ne? Challenge 70, Andi. Ach, was hatten wir gesagt am 31. Dezember 2020? Um was ging's?
Also ich fasse nochmal zusammen. Am 31.12. haben wir die Challenge besiegelt und zwar haben gesagt, März 70 Kilo. Du hast angefangen mit 78 Kilo und wolltest so strukturierte Planung und das ging dann gegen mich. Andi hatte irgendwie 74 Kilo, etwas mehr dann zu Weihnachten und hat überhaupt keinen Bock auf Kalorien zählen und isst auch gerne Nachos und Käse. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Claude hat dann ja den Essensplan mit Kalorien-App und dies, das noch gepostet. Und ja, ich hatte eher die Idee, einfach nur mehr zu essen, wenn ich wirklich Hunger habe. Und du hattest dann noch die Sonderaufgabe dazu bekommen, den Bauchumfang auf 85 cm zu reduzieren. Große Frage, wie ist der Status quo heute?
Ich würde ja erstmal gerne dich fragen, Andi. Erstmal kleine Korrektur. Ich muss zu meiner Schande gestehen, am 1. Januar bin ich nach dem Aufwachen, nachdem ich dann richtig viele Kohlenhydrate getankt habe, ich glaube morgens um 3 habe ich nochmal den Nachtischtopf ausgeleckt, ich war echt geschockt auf die Waage, 79,4 waren es. Na, jetzt kann man vielleicht sagen, okay, das ist jetzt ein bisschen viel, aber ich hatte so die Tage nach Weihnachten immer so zwischen 78,5 bis 79. Also es ist schon fast realistisch, hatte mich nur nochmal richtig voll gefressen und natürlich auch genug Wein und Champagner und sonst irgendwas. War zwar ein doofes Corona-Silvester irgendwie, weil man nicht richtig Party machen konnte, aber genossen habe ich es trotzdem. Und dann ging es eigentlich los. Und Andi, hast du Instagram griffbereit, Andi?
Ja, warum? Jetzt sag doch, was
nee,
du
dann,
hast.
Ja, ich sag's gleich, aber wähl doch mal mein Profil an, Cycling Claude auf Instagram. Und dann siehst du, wie ich mich von Tag 1, 1. Januar, bis Tag 15, das war gestern, 15. Januar, heute ist der 16., verändert habe. Ich habe es dir vorher nicht verraten, guck einfach mal.
Ist das ein Fake oder Original?
Ach, du hast es schon gesehen?
Ja, jetzt gerade. Bauchfett-Challenge. Nach 15 Tagen noch Fragen. Ja, sag das Gewicht, komm.
72,0 heute Morgen.
Nee.
Ja. Gestern war es noch ein bisschen über 72, aber heute Morgen 72,0. Und das ohne Hungern. Also ich fühle mich richtig gut eigentlich jetzt. Es war die ersten Tage natürlich, wo die Umstellung weg von Kohlenhydraten, das hat wehgetan. Ich fahre jeden Tag oft auch früh, also dann nüchtern, eine Stunde auf Ruvi, auf meinem Kickerbike. Das tat dann schon ein bisschen weh, beziehungsweise die Beine waren einfach schlapp. Aber mittlerweile geht das auch wieder gut, ja. Und das ist wirklich alles runtergegangen. Ich glaube, so Bauchumfang dürften jetzt noch so, ja, ich habe mich heute nicht gemessen, gestern auch nicht, 92 dürften es sein, aber es waren halt 97. Ja? Das ist schon eine Menge und ich muss mittlerweile wieder Gürtel in die Hosenlaschen stecken, weil die Hosen, die am 1. Januar nicht gerutscht sind, die rutschen halt jetzt, das ist schon cool. Ja? Aber das ist halt jetzt das, was sowieso am Anfang runtergeht. So knallhart werde ich es nicht weitermachen. Ziel ist immer eben noch, dass ich im März bei 70 oder unter 70 bin. Aber ich, ja, das ist echt, das ist schon der Hammer. Das ist ein Unterschied, ne? Das sind ja 7,4 Kilo in 15 Tagen.
Ich habe aufgelegt. Das ist doch ungesund, was du da machst. Nee, pass auf, ich nehme gesund ab. Ich habe jetzt heute 73,5 gehabt.
73,5 von was hast du dich gewogen am 1. Januar oder nicht?
Ja, es waren 75, irgendwas.
Ja, immerhin, ja, ist ja nicht so schlecht, ja. Also du bist jetzt schwerer als ich.
Ja. Aber wir werden das sehen, wie das im März ist.
Ist ja enorm. Ja, na gut, ich meine, ich möchte ja auch nicht weiter runter als diese 70. Das wird dann eben nivellieren. Wichtig ist es mir dann, dass ich so über die Woche hinweg, ja, ich werde das weiter beobachten mit meiner App, dann nicht unbedingt wochenweise in der positiven Energiebilanz drin bin, also zu viel Energie zuführe, als ich wegtrainiere, also die Energiebilanz sollte immer negativ sein, aber dann muss es nicht unbedingt jeden Tag sein. Es kann auch schon mal sein, dass man da mal 300, 400 Kilokalorien drüber ist. Egal. Aber momentan fühle ich mich echt so wohl, das klappt, das ist richtig, richtig super. Vermisse noch nicht mal das Quaremont. Aber okay. Ja. So, und jetzt müssen wir einfach sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, dann in 2 Wochen, also am Tag 30, kommt dann das nächste Bild, dann sehen wir mal. Ich weiß noch nicht genau, wann wir die nächste Etappe machen, aber auch dann sprechen wir jetzt, sprechen wir wieder über diese Challenge, Challenge 70. Ich bin auf jeden Fall gut dabei und der Andi auch nicht so schlecht. Also ein bisschen langsamer, wie man es von Wienern so kennt, ne?
ich hab diese, du hast mir letztens erzählt, ich soll mal mit diesen, wie heißt das, Trainerrot fahren, statt Zwift und,
ja.
Ja, ey, ich weiß noch immer nicht, wofür das Ding gut ist.
Warum?
Ja, diese Millionen von Trainingsplänen, die da drin sind, null Unterhaltung. Ich habe es versucht, weil du es gesagt hast. Ich habe es wirklich probiert, aber diesen Trainingsplan, den kann ich auch mir von, was weiß ich, Today's Plan oder Trainingspeaks holen und dann mit dem Kicker connecten, ey.
Das ist okay, kannst du dir auch
wahrscheinlich machen. Ist das der Grund, warum du so weit vorne bist
jetzt. Nein, ich fahre ja momentan mit Ruvi und muss echt sagen, das gefällt mir richtig gut. Ich bin heute Morgen 13. Etappe der Vuelta de España gefahren, irgendwo, ich weiß gar nicht genau, an der Küste entlang, schön Sonnenschein, das war echt cool. Und dabei kann man ja entweder noch ein bisschen Facebook machen, coole Musik hören oder eben streamen, also Spotify, nicht Quatsch, Netflix oder sonst irgendwas, ja, oder einen anderen coolen Film gucken. Apropos cooler Film, da kommen wir ein bisschen später dazu. Ich habe was ganz Neues, der ist noch nicht raus. Ich habe schon das Ding anschauen können. Ich war total begeistert, war davon nachher mehr.
So, warte mal, Andi. Warte mal. Hast du auch so eine Rotlichtlampe zu Hause, damit du auch braun wirst?
Die kleinen.
Wenn du auf deinem Rovi lang fährst.
In die
ich Decke. Will mit dir auch überhaupt nicht mehr reden mit deinem komischen, ungesunden Gewichtsabnehmen da.
Ja, in die Decke eingebaut.
Passt mir gar nicht. Ja. Wahrscheinlich lädst du das auch noch alles bei Strava hoch, ne? Mit deinen ganzen Bildern.
Die Bilder von Ruvi oder von mir, wenn nee, ich halt
dir.
Auf dem Smart Trainer sitze.
Mit deinem Adonis-Körper, den du jetzt hier wieder zusammenformst.
Ja, ich hatte ja im letzten Blog einen Blog über Instagram geschrieben. Spielst du jetzt darauf an, dass ich nur noch Möpse und Po von mir poste oder um auch mal Follower zu kriegen? Nee, Quatsch, ja. Das war jetzt ein Scherz. Ne? Nee. Ich mache nicht viel auf Instagram, also sorry, das war jetzt mal dieses Speckbauchbild heute und dann habe ich vorhin habe ich mein neues Auto gepostet. Hast du das gesehen?
Diesen kleinen, ja.
Das Cycling-Claude-Auto, das Claudette heißt.
Ja, Claudette.
Endlich ein Auto mit H-Kennzeichen, ein Renault R4. Ich finde es so geil. Der riecht noch ein bisschen nach Sprit, wenn man auf der Autobahn fährt. Mit 120 legt man die Ohren an. Cool, aber das ist ein anderes Thema. Wir sind hier beim Radfahren und nicht beim R4 fahren. Wobei der R4 auch immer so ein bisschen im Block eingesetzt werden wird. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich mich für die Basie und Friends Stiftung einsetze. Die haben jedes Jahr, außer letztes Jahr bei Corona, eine Veranstaltung 12 Stunden Hohler Buckel und der Hohle Buckel, das ist so ein Berg, da geht es hoch und auf der anderen Seite wieder runter und umdrehen und wieder zurück und so. Und da werden Höhenmeter gesammelt für die gute Sache, für BC und Friends eben. Und da stehe ich immer oben mit, ich habe so einen riesen Teufel, so eine Teufelbox. Die habe ich mal gekauft für die Auftritte meines Sohns, weil der hat früher mal ganz viel gezaubert und hatte mir irgendwie die Maße nicht angeschaut, weil ich dachte, die kann er dann selbst tragen. Ich bekomme die selbst kaum ins Auto gehievt, die ist ungefähr so groß wie eine Waschmaschine. Die habe ich jetzt immer bei mir hier stehen und einmal im Jahr kommt die beim Hohlen Buckel zum Einsatz und dann beschalle ich da das Tal für das Team Cycling Claude und alle machen mit. Das ist cool und die passt auch hinten in den R4 und das ist schon die Ansage. Ich hoffe mal, dass der Hohle Buckel 2021 stattfindet. Ja, das ist bei Hörstein Alzenau wird das ausgetragen, also gerade über den Main hin nach Bayern und da gibt es richtig Remi Demi und da gibt es garantiert auch wieder ein Team Cycling Claude und wir sammeln Spenden ein mit Musik. Aber jetzt, ey, Andi, stopp mich mal, nimm mir das Mikrofon weg, weil ich quatsche echt wieder so viel, das ist Wahnsinn. Du hast
ich einen
Gast und der Gast, die Gästin, Gast.in, Doppelpunkt.in, ja, die kommt gar nicht zu Wort, die haben wir auch schon natürlich hier in der Leitung und ich sag jetzt einfach mal, hallo
Sarah. Ja, der hört einfach nicht auf.
Ne? Hallo Sarah,
das ist, ich du hör, kannst ich sagen, was du auf. Möchtest, es geht nicht.
Okay, ich lehne mich jetzt zurück.
Das geht nicht. Ja, Sarah. Sag mal, lädst du jetzt alles hoch bei Strava oder nicht, Claude?
Was
das war, an der Frage waren wir noch stehen geblieben, bitte?
Ich bin doch bei Strava jetzt nur noch in der Basismitgliedschaft, weil mich das Ganze mit Comms und so weiter nicht mehr interessiert. Ja, das wird sicherlich getrackt, ja. Das Gute bei Ruvi ist, wenn du da so ein Video abfährst, ja, dann hast du ungefähr den Schnitt, den du auf der Straße hättest, ja. Nicht wie auf Swift, wo du bei jeder Tour irgendwie einen 40er Schnitt fährst und dann richtig schön Kilometer machst. Und die Leute, die viel auf Swift fahren, sorry, ich meine, wahrscheinlich fühlen sich jetzt ein paar angesprochen, aber es ist einfach so. Und dann hinterher 12.000 Jahreskilometer posten, wo 4.000 auf Swift waren. Okay, da muss man vielleicht auch mal 20% abziehen, aber ist egal. Ja, ich meine, die ganze Kilometerzählerei, Strava, das Posten von Touren auf Facebook und sonst irgendwo, es interessiert mich einfach nicht mehr, habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber nee, das ist ja meine auch so. Entscheidung.
Ein Freund von mir, der wohnt in Bayern jetzt, der hat weniger Kilometer, also der hat dann nur seine 16.000 oder 18.000 letztes Jahr gefahren. Aber was der an Höhenmeter hat, ne? Das heißt, diese Kilometer ist doch total irrelevant, ne? Und ich meine, Sarah ist dann halt mal irgendwie ein paar tausend Meter in die Höhe gefahren und hat noch Kilometer gemacht. Und dann sind wir auch beim Thema heute. Die Sarah aus Passau, die haben wir nämlich in die Rennrad-WG eingeladen, nicht um ein bisschen, doch an sich eigentlich um ein bisschen Niveau in den Podcast reinzukriegen, weil das haben wir uns für dieses Jahr auch vorgenommen.
Danke.
Und wir beide alleine schaffen das ja nicht. Ja, Everesting. Also ich habe einen Haufen Fragen, aber die größte Frage, die ich habe, ist natürlich, warum zum Teufel macht man sowas? Sarah, erzähl doch mal erstmal was über dich, ne? Wie lange du Fahrrad fährst und was du am liebsten so machst und ja.
Mhm, ja, danke, Andi. Erstmal vielen Dank, dass ich hier virtuell beiwohnen darf in eurer Rennrad-WG. Und jetzt fühle ich mich fast geehrt, als du gerade gesagt hast, ja, ich soll hier ein Niveau reinbringen. Ich weiß jetzt nicht, ob man bei so einer verrückten Sache wie dem Everesting da so viel Niveau reinbringt, aber tatsächlich viele Kilometer waren es, viele Stunden auf dem Rad, viele Höhenmeter. Und die Frage, warum ich das gemacht habe, ich kann es dir gar nicht in ein, zwei Sätzen beantworten. Das müssten wir Schritt für Schritt erarbeiten. Und ja, du meintest, ich soll erstmal was über mich erzählen. Naja, ich bin leidenschaftliche Rennradfahrerin, 38 Jahre jung. Und ich habe es vorher schon kurz erwähnt im Vorgespräch, eine ja, begeisterte Lehrerin, Englisch, Geografie und Ethik sind meine Fächer am Gymnasium hier am Land. Und ja, was mache ich noch? Oder was willst du noch wissen?
Typisches Klischee, ne? Hast viel ja. Zeit zum Trainieren als Lehrerin.
Ja, ich muss hier einfach beipflichten. Es ist tatsächlich wahr. Also da kommen mir die vielen Ferien entgegen, dann die Wochenenden selbstverständlich. Ich bin eher Nachtarbeiterin. Das heißt, mein Nachmittag ist halt fürs Radfahren zum Beispiel reserviert. Und bei gutem Wetter sowieso. Da findest du mich so gut wie täglich auf dem Fahrrad.
Und dann hast du dir einfach mal überlegt, ich fahre mal 8900 Meter nach oben.
Nein, also ich muss auch sagen, diese Tatsache, dass ich mich dafür entschieden habe, das in 2020 zu machen, ist schon auch dem seltsamen Jahr 2020 geschuldet. Und ich hätte fast wöchentlich irgendeinen Wettkampf, irgendeine RTF oder irgendeine andere Veranstaltung im In- und Ausland gehabt. Aber es ist halt alles abgesagt gewesen. Ich kann mich noch an drei Laufwettkämpfe erinnern. Die waren Januar, Februar. So ging die Saison los. Und alles andere, drei Länder, Giro. Ich habe sogar einen Startplatz beim Ötztaler bekommen. Das war halt dann alles futsch. Und ich bin jemand, der gerne eine Challenge macht, der gerne auch mal gegen sich selbst antritt, um zu testen, wie weit kann man gehen, was kann man seinem Körper zumuten. Und eigentlich jedes Jahr habe ich irgend so ein Highlight. Und das wäre eigentlich der Ötztaler gewesen. Das ist für mich Challenge genug, aber dann, naja, was hat der Everesting?
Ich habe bei Strava gelesen, dass die Everestings, sagt man das so? Everestings, dass 400% mehr Everesting-Aktivitäten waren im letzten Jahr als in 2019. Also du warst nicht alleine. Was ist ein Everesting überhaupt? Also genau, ich weiß, man muss rauffahren, aber was ist denn das genau?
Also das Konzept ist an sich ganz einfach. Es ist eine Challenge. Du musst dich nirgends anmelden oder Startgebühr zahlen oder dergleichen. Du suchst dir einen Berg und den fährst du so oft rauf und runter. Immer dieselbe Strecke, es darf kein Rundkurs sein, bis du die Höhe des Mount Everest erreichst. Und das sind halt 8848 Höhenmeter. Das Ganze muss in einer Aktivität aufgezeichnet werden. An sich gibt es kein Zeitlimit, aber du darfst halt keine Pausen machen, die länger als 15 Minuten sind, so plus minus, beziehungsweise dazwischen schlafen. Inwiefern jetzt das mit dem Schlaf überprüft wird oder nachgewiesen werden kann, das weiß ich selber tatsächlich auch nicht. Aber so Basics wie kein Schieben, vom Rad runtersteigen, schieben, Duathlon oder was auch immer, das darf auch nicht stattfinden, das darf auch nicht gemacht werden.
Ja, und wer kontrolliert das? Gibt es da sowas wie Guinness Buch der Rekorde, so eine Gruppe, die dann sagt, das war jetzt ein Everesting und das war keiner?
Das ist mir jetzt so nicht bekannt, was du halt machst im Nachhinein, wenn du das offiziell machen möchtest. Ich meine, du kannst es ja einfach nur selber auf Strava hochladen und die Leute informieren, dass du das gemacht hast. Aber ich wollte dann schon nach der ganzen Mühe und nach dem ganzen emotionalen Auf und Ab, wollte ich das ja öffentlich machen, kundtun. Und ich habe meinen GPX-Track an die Everesting-Community geschickt, an Everesting.cc. Und dann dauert es ein paar Tage. Diesmal hat es ein bisschen länger gedauert, weil du schon gesagt hast, es waren sehr viele Everester unterwegs. Ich glaube, ich war bei 10.000 irgendwas. Also war meine Tätigkeit hier, meine Aktivität. Mittlerweile sind wir, ich habe heute mal lustigerweise nachgeguckt, bei 14.400 plus minus. Und da hat es halt ein bisschen länger gedauert, bis es geprüft wurde, wurde anerkannt und auch danach folgt ein Eintrag in die Hall of Fame und da wollte ich halt unbedingt rein.
Die Hall of Fame ist auch cool. Also ich habe gelesen, also bei Strava auch in der Statistik, da war einer, der ist 1000 Mal Berg rauf und runter gefahren.
Ja.
Da haben wir eh letztens drüber gesprochen, das kann ich auch hier am Deich machen, in der Weser. Wie oft bist du da gefahren? Oder wie hoch war dein Berg?
Ja, also das wäre für mich ein No-Go, weil ganz ehrlich, irgendwann kommst du durcheinander. Oder, ach, das ist ja sowas von langweilig irgendwie auch. Also mein Berg, der war schon etwas länger. Also mein Segment, was ich da rauf und runter gefahren bin, das waren, glaube ich, irgendwas mit 6,4, 6,7 Kilometer sowas und 420 Höhenmeter. Und du kannst vorher dir ein Segment machen an diesem Berg. In dem Fall war es mein Lieblingsberg, mein Trainingsberg, mehr oder weniger Hausberg. Und ich habe dieses Segment dann eingeschickt bei Everesting, beziehungsweise vorher auch kalkuliert. Und da spricht halt dann der Kalkulator, dass ich es 21, so und so viel mal hochfahren muss, damit ich die 8848 zusammenbekomme. Und das war dann auch meine Zahl 21. Und damit ich, wie gesagt, so eine kleine Motivation habe für mich den ganzen Tag über, es waren ja doch sehr lange Stunden, sehr viel Zeit, die da verronnen ist. Ich habe jetzt so ein Brett unten gehabt, jedes Mal beim wieder hochfahren habe ich da einen Strich gemacht, so eine Stricherliste, damit ich auf die 21 komme.
Und dann schickt man das dahin und dann fertig. Oder sonst muss man nichts machen.
Genau, du schickst es hin und ich hatte es halt damals schon auf Strava hochgeladen und anscheinend hat einer von den Typen von Everesting hat dann diese Aktivität verfolgt und hat mir dann auch gratuliert bei meiner Aktivität, hat dann netten Glückwunschtext dazu geschrieben. Das war natürlich, ach, das war einfach, das war sehr bewegend auch für mich. Mir hat das total gefreut. Und dir wird halt dann mitgeteilt, dass du in dieser Hall of Fame zu finden bist. Mit deinem Namen und genau, mit dem Tag und den ganzen Daten dazu, die ganzen Zahlen dazu.
Darf ich was dazwischen fragen? Also 420 Höhenmeter hoch, wie viel insgesamt wissen wir? 8848 oder vielleicht noch ein paar mehr. Und wie viel Kilometer bist du insgesamt gefahren?
Das war dann rauf runter, immer, also jede Strecke mal zwei und ich kam da auf 278 Kilometer.
Okay, und die Zeit, die Gesamtzeit?
Also die Fahrzeit war 17 Stunden und die verstrichene Zeit, weil ich habe ja dann schon mehr Pausen machen müssen, als ich dachte. Ich war 21 Stunden unterwegs. Also ich habe um 4 Uhr morgens begonnen und war dann um 1 Uhr nachts, kurz nach 1 war ich dann fertig. Aber fix und fertig.
Gratuliere,
Ich
super.
war fast mir fix und fertig. Danke dir, ja.
Es gibt ja Typen, die waren, ich habe auf dieser Everesting, die gibt es ja auch, ja, da habe ich auch geguckt auf der Seite, es gibt ja Leute, die haben dann nicht aufgehört bei 8800 Meter, sondern die sind dann noch ein bisschen weitergefahren. Also so über 10.000 Höhenmeter.
Ja.
Das, weiß nicht. Warum macht man das? Und wie ist das, wenn du dann, ich meine, das dritte Mal und das vierte und das zehnte Mal dann da hochfährst? Sagst du dann nicht irgendwann, ah komm, lohnt sich nicht, kein Bock mehr?
Ja, also jetzt in meinem Fall, die ersten paar Male, da bist du so euphorisch. Ich muss auch dazu sagen, dass Monate davor, als mir dann klar war, dass ich diesen Everesting machen möchte und dem Zeitraum, für mich gab es ja nichts anderes mehr. Also für mich war Tag ein, Tag aus Everesting das Thema. Das ging los bei der körperlichen Vorbereitung natürlich, dann das Material, dann die Leute. Bei mir waren ja so viele Leute involviert. Ich habe das ja auch noch mit einem karitativen Hintergrund gemacht. Ich habe ein Spendenprojekt auch draus gemacht. Und ja, du willst halt, am schlimmsten war es am Nachmittag, wo es am heißesten war. Aber du willst halt hier nicht aufgeben. Du willst dir das nicht eingestehen, dass du vielleicht gerade bei 4.400 Höhenmeter, was ja gerade mal die Hälfte ist, willst du dir nicht eingestehen, dass du eigentlich nicht mehr kannst. Und dann, ja, wenn so ein Loch überwunden ist, so war es bei mir, bei 4.200 circa, da haben wir gedacht, komm, jetzt reiß dich zusammen. Du rockst jetzt das Ding, du machst es fertig. Wie sollst du den Leuten, den Firmen, die dich da gesponsert haben, die da echt hohe Summen auch gespendet haben, wie sollst du das denen beibringen, dass du aufgehört hast? Und ja, da war ich irgendwie zu sehr Ehrenfrau oder ich weiß nicht, da bin ich vielleicht auch zu stur. Und da habe ich meine Willenskraft ein bisschen strapaziert, aber ich wollte das einfach schaffen. Diese
Was heißt
21 Mal.
Vorbereitung? Was hast du da? Wie hast du denn da darauf hin trainiert und was ist da noch so drumherum alles gewesen? Ich denke auch an meine
Also,
3 Kilo, die ich noch verlieren muss.
Ja, hört auf, du, die Challenge 70, die ihr da vorher angesprochen, ich wusste ja nicht, was das genau ist, aber da hätte ich mich eigentlich auch anschließen können, weil seit dem Everesting habe ich Hunger, ich könnte jeden Tag Tonnen essen. Und das war jetzt im August. Naja, gut. ja, die Vorbereitung, wie schaut die aus? Auf alle Fälle viel, viel, viel Kilometer und Höhenmeter schruppen. Für meinen Part kann ich sagen, dass ich das Glück hatte, ja, durch die viele Zeit, die mir auch zur Verfügung stand, Lockdown und dann Distanzunterricht, Ferien. Ja, ich habe halt wirklich ziemlich viele Kilometer gesammelt und auch sehr viele Höhenmeter. Es gab Wochen, wo wirklich keine einzige Fahrt dabei war unter 1000 Höhenmeter. Und öfter mal ein 200er. Ein Highlight war ein 300er. Von der Früh weg, dann über Österreich und Tschechien und wieder zurück. 300 Kilometer, 3500 Höhenmeter. Weil man da einfach auch sein Sitzfleisch trainiert. Und das war für mich das Wichtigste, dass ich da gut vorbereitet bin und dass ich zumindest von dem her mir sicher sein kann, dass ich es schaffen kann. Zweite Komponente, wo ich nicht wusste, wie ich es einschätzen kann, ist eben der Kopf. Also inwiefern spielt da der Kopf mit, 21 Mal so lange diese Anstiege zu fahren, wieder runter, rauf, runter, rauf, runter. Das war wirklich ein Test.
Hast du da einen Trainingsplan gehabt oder bist du einfach gefahren?
Ja, ich tendiere leider dazu, dass ich immer mehr mache, als ich sollte. Immer wieder mal von Leuten, die mich gut kennen, auch zurückgepfiffen werde. Pass auf, ich mache jetzt mal wieder Regenerationstag oder nicht ganz so hart fahren oder Watt reduzieren, was auch immer. Ich habe mir auch extra Wattpedale gekauft, um das ein bisschen zu beobachten, mal rauszufinden, was kann ich überhaupt treten. Es war dann so, also einen Plan an sich hatte ich nicht, aber für mich waren so Richtwerte, schaffe ich diesen 300er, schaffe ich ihn gut, wie fühlt es sich an, mal 10, 11 Stunden im Sattel zu sitzen, und ich habe halt einen Haufen Jungs gehabt, die mit mir oder die mich halt besonders immer auf lange Fahrten mitgenommen haben, weil da fährt man halt ein bisschen anders als alleine, und da wird man ganz schön gefordert, muss ich schon sagen. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass mich da so viele Leute unterstützt haben in dem ganzen Vorhaben.
Und dann fing das irgendwann an, dann war der Tag da und wie ging es los? Schlecht geschlafen, um 3 Uhr aufgestanden oder um 3.55 Uhr, damit man auch wach ist? Und
das war Katastrophe, ich habe sehr, sehr wenig geschlafen. Einen Tag davor noch Panik bekommen, weil meine Wade so gezwickt hat, obwohl ich extra 3 Tage davor so gut wie gar nichts gemacht habe, nur viel ein bisschen Bewegung und Dehnen und so weiter. Und dann hat mich schon einer geschimpft, gell, bist du wieder Rad gefahren und hast du wieder das gemacht, das Krafttraining? Da habe ich gesagt, nein, ich habe nichts gemacht. Dann bin ich ein bisschen panisch geworden. Dann habe ich von einem Bekannten die Shakti-Mat bekommen und habe da meine Wade draufgelegt und solche Späße. Und naja, dann ist es irgendwie alles auch nur so leicht homöopathisch. Und ja, am Tag X war es dann schon in Ordnung, bloß der wenige Schlaf, das habe ich dann schon gemerkt. Ich glaube, 10, halb 11, dann einmal eingeschlafen und 3 Uhr aufgestanden und kurz vor 4 war ich dann am Ort selber. Das ist so circa 22 Kilometer von meinem Wohnort weg, der Startpunkt, und dann ging es halt los. Und da hat schon meine erste Begleitung auf mich gewartet. Das ist ja sowieso der Hammer gewesen, für mich im Nachhinein auch. Und es freut mich einfach jedes Mal darüber zu sprechen, weil ich hatte von Beginn bis Ende, also diese 21 Stunden lang, immer Support. Also ich kann mich an genau eineinhalb Auffahrten erinnern, wo ich alleine war. Ansonsten war immer jemand dabei. Und das war wirklich toll. Und es war eine Vereinskollegin, die stand da um 4 Uhr parat zum Losfahren. Die hat gesagt, boah, ich will gleich in der Früh dabei sein. Und man einen Sonnenaufgang, und wir hatten da auch Alpenblick. Also es war wirklich fantastisch, da hochzufahren, zu starten um 4 Uhr. Total euphorisch. Und ja, die ersten 3 Auffahrten, die waren gigantisch. Und ich habe mir gedacht, je, heute kann ich Bäume ausreißen. Und ja, mir geht's gut. Alles läuft prima, so war es auch, aber naja, sobald die Hitze dann kam, es war der 20. August, war schon recht heiß dann. Die Strecke ein bisschen im Wald drin, aber der Großteil sehr exponiert und manchmal wirklich gemeine Anstiege von 9, 10, 11%. Und die 11% Abschnitte, die tun halt wirklich weh irgendwann. Und es war ein emotionales Chaos, es war ein Auf und ein Ab. Und ja, ab der Hitze war eigentlich 3 Auffahrten waren komplett im Tunnel. Also davon weiß ich gar nichts mehr. Und ja, Das ging dann auch irgendwann vorüber, offensichtlich.
Aber warst du denn irgendwann da, dann irgendwo so weit? Ich meine, du hast eh vorher gesagt, dass du nicht aufgeben kannst, weil da so viele Leute drumherum standen. Und aber ich meine, irgendwann ist ja der Punkt erreicht, wo du sagst, scheiß auf die anderen. Ne? War das so irgendwann dazwischen so mal?
Du meinst, dass ich wirklich alles hinschmeißen wollte?
Ja.
Ja, mehrfach, tatsächlich.
Und warum bist du dann weitergefahren?
Ja, weil ich so ein furchtbarer Sturkopf bin. Und weil ich halt so viele Leute eingebunden habe. Und ich hatte da echt Angst, mein Gesicht zu verlieren. Und ja, ich habe mich so versucht, an vielen, vielen Kleinigkeiten zu erfreuen. Ich habe mein Handy in der Trikottasche gehabt und ich bin ja Meisterin des Handy rausholen, Fotos schießen, Sprachnachrichten schicken während dem Radfahren, Videos machen und so weiter. Das geht bei mir alles simultan. Und wir haben halt so viele Leute auch aus der Ferne auch geschrieben, komm, wie läuft's? Die haben mir Videos geschickt von ihren Kindern, die mir zujubeln, Kollegen, die Sprachnachrichten geschickt haben. Ein anderer, der dann eh noch zum Mitfahren später kam, hat einen Zeitungsartikel geschickt, weil an diesem Tag auch noch ein Jubiläum war, und zwar von Reinhold Messner, der genau an diesem Tag, am 20.08. vor 40 Jahren, ohne Begleiter und ohne künstlichen Sauerstoff auf dem Mount Everest gestiegen ist. Und es hat halt irgendwie gepasst, wie die Faust aufs Auge. Ich wusste davon nichts und es hat mich total motiviert. Und ich hatte auf meinem Lenker, das war mir ganz wichtig, so eine kleine Fotokollage von Personen und auch Tieren, die mir halt wichtig sind in meinem Leben. Und die habe ich die ganze Zeit angeguckt. Und habe mir gedacht, genau, und für euch mache ich's. Und ja, so ein kleines Ziel halt immer, so eine Motivation gesucht, damit ich da den Kopf nicht hängen lasse. Weil es war echt mal richtig grenzwertig. Da musste
was,
dann
was
oben
passiert,
bei einem Transporter die Füße hochlegen, weil ich echt nicht mehr konnte.
Was passiert denn außer im Kopf, so mit dem Rest von dem Körper, an der dann noch dranhängt am Kopf?
Ja, also bei mir war es tatsächlich über einen Tag hinweg der Kopf. Also ich hatte dann auch furchtbare Kopfschmerzen. Der Rest des Körpers, der ging. Also meine Beine, toi, 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 überhaupt keine Probleme. Auf der Rücken, der untere Rücken, da hatte ich ein bisschen Angst. War auch kein Problem, weil der halt einfach, ich war wirklich gut eingestimmt, gut trainiert. Aber der Kopf, ich hatte so schlimme Kopfschmerzen dann, so ein Druck im Kopf, ein Migräneanfall oder was auch immer. Da hat man dann zum Glück am Nachmittag ein Bekannter Schmerztablette auch mitgenommen, weil ich dachte, mein Kopf explodiert. Und ja, am Ende war es dann der Bauch auch. Ich hatte so einen Wasserbauch. Dadurch, dass es so heiß war, habe ich natürlich irre viel getrunken. Aber ich glaube, mein Körper wusste schon gar nicht mehr, wohin mit der ganzen Flüssigkeit. Und ja, gegen Ende, so 20, 21 Uhr abends, habe ich gedacht, oh, bitte lass es jetzt bald mal ein Ende nehmen. Ich kann nicht mehr. Aber hauptsächlich, weil ich mich so unwohl gefühlt habe. Ja. Aber Schmerzen jetzt oder, und wenn man sagt, oh, Beine oder Hintern oder sonst was, das ging zum Glück. Also da war bei mir kein Problem.
Und danach dann die Tage?
Ja,
also.
Das war interessant. Mein großes Ziel in der Nacht war ja noch um 1 Uhr, ich glaube 20 oder so, als das Ganze dann vorbei war, mich in diesem Ort, wo ich gestartet bin, mitten auf die Straße zu legen und einfach das Fahrrad weglegen, wegschmeißen, nicht unbedingt, aber weglegen und mich da auf diesen Asphalt hinzulegen. Und einfach nur noch pur Genuss, dass ich das geschafft habe. Und ja, es ging mit den Beinen, aber am nächsten Tag war es halt leider wieder irre heiß. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich relativ matschige Beine hatte und dass bei mir alles in Slow Motion ablief. Das heißt, wenn ich irgendwo entlang ging, dann bin ich halt halb so schnell gegangen, weil ich irgendwie die Koordination auch nicht hatte. Üblen Muskelkater, solche Sachen hatte ich nicht. Aber irgendwie, ich war so verlangsamt. Also ich vergleiche es mit Slow Motion.
Und wie lange hat das dauert, bis du wieder normal warst?
Ja, 2 Tage circa.
Echt?
Am dritten Tag bin ich mit einer Männerrunde schon wieder mitgefahren. Ziemlich schnell. Ziemlich hart, also meines Erachtens. Ich wollte eigentlich eine Woche knapp Pause machen, aber ich bin halt ein Suchtel. Und ja.
Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Ja. Wann gehst du wieder aufs Rad? Ne?
Ja, also das dauert bei mir nicht lange.
Naja, ich meine, wenn man jetzt einen Jonas Deichmann anschaut, der jeden Tag 200, 250 Kilometer macht,
Ja, das ist
das kann
verrückt.
man sich gar nicht vorstellen, aber es funktioniert körperlich irgendwie anscheinend. Ich bin öfters die Wettern-Rundern gefahren und gerade zu Anfang, also die Wettern-Rundern ist 300 Kilometer und auch noch relativ flach, also Höhenmeter, glaube ich, 1800 maximal, wenn überhaupt. Da haben meine Kollegen damals so gesagt, oh, also jetzt kannst du ja mal eine Woche nicht aufs Fahrrad. Oh, und wenn ich nach 3 Tagen wieder gefahren bin, weil ich dachte, Leute, mir geht es doch gut, ja. Dann haben die gesagt, das ist ungesund und was weiß ich. Also von daher, nee, ist nicht so. Und ich bin echt froh, dass ich jetzt sowas auch von anderen höre und nicht nur vom Jonas Deichmann. Also Leute, die Langstrecke fahren, die sich quälen können, ja, das ist doch schon eher normal als irgendwie was
Richtig.
Übermenschliches. Man soll es einfach machen. Und was ich ganz interessant fand, auch eben die Phasen, die du so jetzt gesagt hast, am Tag vorher hat das Knie noch wehgetan, aber ich glaube, das Knie, wenn es weh tut, man darf einfach nicht dran denken, ja, oder die Schmerzen wegdenken, die gehen auch irgendwann weg, ne?
So ist es. Ja, und man kennt ja seinen Körper auch. Also wenn du sagst, andere verstehen das nicht. Ich weiß ja, was ich meinem Körper mittlerweile zumuten kann. Ich habe den bei so vielen Challenges schon so geschunden, dass ich den schon auch gut einordnen kann. Natürlich höre ich dann auf, wenn ich merke, es wird gefährlich oder richtig gefährliche Sachen mache ich nicht. Da bin ich mir zu viel wert oder da ist mir die Gesundheit auch zu viel wert. Aber da lernt man sich auch einzuschätzen, auch, wie gesagt, jedes Mal eine Grenze zu verschieben. Und ich glaube, diese 8853 waren es jetzt bei mir. Das war sowohl körperlich als auch mental, da habe ich was verschoben. So komme ich mir vor seitdem. Und das war mir halt persönlich wichtig.
Aber jetzt hast du diese Grenze verschoben. Wirst du noch mal an die Grenze rangehen wollen oder darüber hinaus oder sagst du, es war jetzt einmalig?
Nee,
Warte,
Gott sei
bevor du
Dank
antwortest, warte,
nicht.
warte, der Claude hat mich ja letztens gefragt, hör mal, wollen wir Everesting machen? Habe ich gesagt, lass mich mal über. Nein.
Wirklich?
Ich meine, ihr beide, ich finde das. Ich würde Fotos machen von euch. Claude, hä? Komm.
Ja. Okay, können wir machen, ja, aber lass sie
Hast
doch
noch 2 Monate Zeit zum Vorbereiten.
erstmal antworten, ob es überhaupt
Nein,
geht.
vielleicht sagt sie nein jetzt.
Ja, Andi, weil du vorher gesagt hast, es gibt Leute, die machen einen Zehntausender. Es gibt auch Leute auf der Seite, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, die machen ein Doppel-Everesting. Also wir sprechen hier von 17.000
Okay.
Höhenmetern.
Also, Sarah, ich habe noch ganz viele Fragen an dich. Da kommen wir auch gleich dazu. Aber nee, also jetzt offiziell, ich werde, glaube ich, nie ein Everesting machen. Garantiert
Schade.
nicht. Aber
Schade.
vielleicht kann man ja irgendwann mal was machen, so im privaten Kreis oder halb privaten Kreis. Da muss der Andi aber auch mitmachen. Hab da gerade während wir gesprochen haben, so eine Schnapsidee entwickelt. Ich hatte im Podcast davor, glaube ich, erzählt, dass ich mal so 10-mal bei uns zu Hause, ich komme, bin aufgewachsen in Langenlonsheim an der Nahe, das ist eine schöne Weingegend, und da geht es einfach so einen geteerten Weg hoch in den Wald, und habe, während du gesprochen hast, einfach mal gegoogelt, Entschuldigung,
Gekuckelt.
gegoogelt, genau, und gestravert, oder wie heißt das auf Strava? Es gibt auf jeden Fall diese Strecke und die heißt, dieses Segment auf Strava heißt Gebgernstraße Climb. Das sind 107 Höhenmeter, 1,54 Kilometer, durchschnittlich 6,9%. Das habe ich 10-mal gemacht. Ich hätte ja öfters gekonnt, aber dann hatte ich keine Zeit mehr. Aber ich habe das nicht oben umdrehen und wieder runterfahren, wie da an die Regeln bei Everesting sind, sondern ich bin dann in dem Wald so eine Schleife gefahren und dann einen anderen Weg wieder runter. Also diese Gebgernstraße hieß bei uns früher als Kind, das war der Holzweg. Wahrscheinlich hat man irgendwie Holz gefahren, immer vom Wald runter oder irgend sowas. Und der ist ein bisschen steiler als hintenrum, dafür ist hintenrum nicht geteert. Ja? Und das habe ich damals mit meinem ersten, ja, das war. Mein Crosser war kein Gravelrad, aber dann eben mit ein bisschen Stollen hochgefahren auf dem Geteerten und hintenrum in dem Gegravelten runter wieder ins Ort und dann eben, das war eben ja fast wie so ein O irgendwie. Das muss man ja natürlich keine. Wie oft ist das jetzt? Ich tippe gerade meinen Taschenrechner.
Ja, irgendwas mit 80, ja.
8848, 107 Höhenmeter sind 83 Mal knapp.
Ja,
Also,
genau. Die Option hatte ich
okay.
auch mit unserem Stadtberg, aber ganz ehrlich, also 80 Mal irgendwo.
Ja, das ist schon tough. Nee, würde ich auch jetzt auch nicht machen. Aber ja. Ich bin ja verrückt. Ich weiß auch nicht, ob man es dieses Jahr machen kann wegen Corona. Aber jetzt, ich bin ja bescheuert. Erstmal ist eine Weingegend, da muss man sowieso mal gewesen sein. Zweitens wohnt da mein Bruder. Der fährt auch Rennrad. Viel, viel mehr mittlerweile als ich. Obwohl er noch gar nicht so lange fährt. Und der wird da vielleicht auch mitmachen. Man braucht halt ein bisschen dickere Reifen, um eben hinten rumzukommen. Ja. Das oben, wenn man fast oben ist, aber das ist dann vor den 11%, ist da auch irgendwie so ein Unterstand, so wie, also, ja, wie so ein großer Weinstand eigentlich in den Weinbergen, wo man irgendwas machen kann. Und jetzt habe ich ja eine Bescheuerung, weil du hast irgendwas, vorhin man darf nicht laufen und Duathlon gesagt, warum machen wir nicht einfach ein Biathlon? also mein Bruder arbeitet in einer Firma, ich weiß gar nicht genau, Schneider-Messtechnik heißen die. Und ich weiß nicht, was die alles machen, aber unter anderem machen die Zielvorrichtungen oder was auch immer, diese ganze Technik, die man für den modernen, was ist das, Siebenkampf oder irgendwas braucht für Olympia. Ja, und da haben die auch so Laserpistolen. Ja, das ist ganz cool. Die wurden auch schon mal eingesetzt, glaube ich, bei Schlag den Star. Da gab es mal so eine Sendung zwischen Lena Gerke und Lena Meyer-Landrut. Und die mussten da auch immer laufen irgendwo im Parcours und dann schießen und dann und so weiter. Also eigentlich wie Biathlon, nur zu Fuß. Und vielleicht könnte man ja sowas machen, dass man eben immer diesen Holzweg hochfährt. Ja? Wenn man fast oben ist, muss man absteigen und dann, keine Ahnung, 5 Schuss innerhalb von 30 Sekunden abgeben. Und wenn man eine gewisse Punktzahl hat, dann bekommt man eine Runde von hohen Höhenmetern oben drauf oder irgend sowas. Ja? Und da kann man im Grunde dann vielleicht den anderen, den Wettbewerber überholen und man muss nicht unbedingt dann so schnell sein und sonst irgendwas. Das wird dir vielleicht Spaß machen. Andi, bist du dabei?
Der Andi, ist sprachlos. Ich bin sprachlos, weil es gibt hier in Bremen auch eine Challenge.
Die Sarah wäre garantiert dabei.
Ja aber warte, vielleicht werbe ich sie dir eben ab, weil es gibt hier in Bremen auch eine Challenge und zwar ist das Bremen-Brocken Bremen. Brocken ist ja hier der Berg im Harz, der früher an der Grenze war zur DDR. Sind banale 510 Kilometer.
Ach, ja, dann habe ich ja meinen 500er, den ich anvisiere.
Na siehst du,
das ist doch perfekt.
Und nur 2.500 Höhenmeter. Also Klacks.
Ach, das ist ja Pillepalle, Entschuldigung, aber.
Andi, du kannst sie dafür gerne abwerben, kein Problem, aber dann musst du natürlich mitfahren, da lache ich jetzt schon.
Und mir Windschatten geben, bitte.
Genau. Und zweitens mal, diese Challenge, die ich da eben genannt habe, die ist ja Scharfscheiß, habe ich mir gerade eben ausgedacht, die gibt es ja noch gar nicht. Aber vielleicht kann man die ja mal mit
was,
fünf Leuten
was hast du dir gerade ausgedacht?
Was
wie
ich
heißt die Scharfscheiße?
Genau, die Scharfscheiß-Challenge. Nee, oder, also die auf dem Holzweg. Man könnte die ja die Woodway-Challenge nennen. Ja.
Aber ich finde Scharfscheiß-Challenge finde ich cool.
Der Sieger, also wir können ja echt einen Deal draus machen irgendwie. Ja, 10 Leute, was, muss ja keine offizielle Veranstaltung sein, dann machen wir dann sowas. Und der Sieger wird dann oben in Wein aufgewogen oder sowas.
Ja, dann bin ich dabei.
Ja, ja. Also wenn mein Bruder dabei ist, die Waffen besorgen kann, dann werde ich mal drüber nachdenken. Ich weiß nicht, Corona 2021, mal gucken, aber 2022 auf jeden Fall, bis dahin ist ja der ganze Mist hier vorbei. Aber Sarah, das war jetzt irgendwie mein Gehirngespinst. Hab jetzt wieder den ganzen Podcast gestört. Entschuldigung, Andi. aber was mich brennend interessiert, beispielsweise Ernährung. Von was hast du dich denn ernährt während der Zeit?
Während der 21 Stunden?
Ja.
Sagen wir so, die ersten 3 Stunden relativ wenig. Ich bin ein Spätfrühstücker und kann wirklich auch in den Tag starten und ziemliche Leistungen abliefern, ohne dass ich mich jetzt groß mit Kohlenhydrate vollhau. Ich habe einfach Dinge genommen, die mir sonst auch gut schmecken. Von Keksen, die ich vorher noch aus Italien mitgenommen habe. Ich liebe Kekse. Schokokekse, Vollkornkekse, alle möglichen Kekse. Dann hatte ich noch irgendwas mit Nuss, glaube ich, so Nussrollen oder auch irgendwas aus Italien oder Österreich. Und Apfelscheiben, ich bin ein Apfelfan, Bananen natürlich hatte ich dabei. Dann jede Menge schon vorher gemixtes Mineralstoffgetränk. Und aber jetzt nicht Magnesium pur, da erstens schmeckt es mir nicht und zweitens kann es auch gefährlich werden. Dann natürlich Wasser. Was hatte ich noch? Mein Trainer, in Anführungszeichen, der mich sehr lang begleitet hat im Sommer und oft mit mir die Strecke gefahren ist, der hat mir einen Kaffee mitgebracht, Espresso. Und meiner Mama habe ich dann geschrieben, bitte bring mir ein Piccolo Prosecco, weil ich hatte mal am Nachmittag irre Lust auf Sekt und dachte, der würde mich pushen.
Nein,
dann kommt
echt?
Sie, ja, voll. Ja, geil. Und dann kam sie mit einer Riesenflasche Sekt daher und ich habe gesagt, was, und das ist ein Piccolo? Genau, da gibt es dann ein Bild, wo ich so da sitze und diesen Sekt eben versuche runterzubürgen. Und was hatte ich noch? Ah ja, und Cola. Zwei Flaschen, so kleine Flaschen Cola hatte ich dabei, weil ich mir eingebildet habe, Koffein, Zucker und so weiter. Das hilft mir auch. Aber am Nachmittag war das auch wirklich notwendig. Und ansonsten, ich glaube, ich hatte nur ein Brot oder so. Also ganz, ganz banales Zeugs.
Also gar nicht spektakulär, außer den Sekt. Nee. Das ist ja echt
ja.
der Knaller.
Ich hatte für alle Gelüste was dabei. Also was Pikantes. Aha. Und aber auch sehr viel Süßes, weil ich halt, wie gesagt, gerne die Kekse esse.
Ja, super, aber hast du vorher Carbo-Loading gemacht irgendwie?
Nee, weil, also, wenn wir uns mal live sehen und, also ich bin kein Typ für Carbo-Loading. Wenn ich Carbo-Loade, dann kann ich nicht mehr fahren. Ich bin nämlich ein extremer Langsamverbrenner und das, was ich auch zu Laufzeiten, Laufwettkampfzeiten immer gehört habe mit vorher Spaghetti und diese Pasta-Partys und was weiß ich, das ist Gift für mich. Also ich darf da nicht zu viel essen, weil ich da einfach zu langsam verbrenne und auch träge und schwer werde. Und deswegen mache ich da immer so eine Mischung. Ich esse halt Obst sehr gerne oder mache meine eigenen Riegel zum Beispiel. Bin Fan von meinem eigenen Zeugs und ja, aber so mega Carboloading, nee, das ist nicht so mein.
Riegel backst du selbst? Hast du ein Rezept?
Mhm. Nee, das ist spontan. Oder was ich jetzt rausgefunden habe, was auch nicht schlecht kommt, weil ich mag so süßes Zeug nicht während dem Radfahren, also außer jetzt Kekse, aber jetzt die Riegel dürfen nicht so süß sein. Diese ganzen Eiweißbrote, die es da gibt, diese Proteinbrote, die wandle ich ein bisschen ab und dass sie nicht so süß sind, mache ich daraus eben so mitnehmbare Barren und die sind dann hinten im Trikot drin.
Also das muss man genau erklären, aber ich glaube, das führt jetzt ein bisschen weit, wie man das macht. Aber vielleicht können wir ja irgendwie mal einen Blogartikel über Eiweißbrot zu Riegeln umwandeln. Das ist, glaube ich, ganz interessiert mich auch. Langsamverbrenner. Ich glaube, das bin ich dann auch. Also irgendwie. Also ich gucke das Essen nur an und dann verbrenne ich ganz langsam und es geht in die Breite bei mir.
Schrecklich.
Ja, furchtbar. Ja,
genau.
Ja.
Wahnsinn. Deswegen die Challenge, die wäre perfekt gewesen. Ich habe jetzt vorhin mal geguckt, wenn man 21 Stunden irgendwie unterwegs ist, also ich habe 8300 Kilokalorien verbrannt und ich finde das immer noch sehr wenig. Ich kann mich auch erinnern, wenn ich einen Halbmarathon laufe, bin ich bei 1100 Kalorien. Das ist für mich sehr, sehr wenig. Also wenn ich da andere Werte nehme von anderen Leuten, Männern sowieso, aber jetzt auch bei Frauen, die haben da weit mehr und ja, das büße ich natürlich auch.
Tja, also gibt es noch mehr Leute, die mein Problem haben? Das ist tröstlich. Ja super. Genau. Anderes Problem, was ich habe, wenn ich so eine Challenge angehe, dann denke ich mir immer, boah, ist mein Material gut genug? Hast du irgendwie, Power-Meter habe ich verstanden, Wattmesspedal hast du gekauft, aber hast du sonst irgendwie aufgerüstet, irgendwie einen leichteren Berglaufradsatz oder sonst irgendwas?
Oh ja, da war ich in einer sehr glücklichen Lage. Also ich fahre normalerweise ein Nicht-Bergfahrrad. Das hatte ich als Option 2 dabei, sollte das Rad unter mir zusammenbrechen oder irgendwas anderes passieren. Aber ein sehr edler Spender, den ich im März bei einer Heimfahrt von meiner Arbeitsstelle, weil ich bin Pendler und pendle weit und manchmal fahre ich das eben als Training am Fahrrad, habe ich jemanden kennengelernt, der eben auch komischerweise aus meinem Ort ist. Und da sind wir irgendwie zum Reden gekommen und dann hat er mir von seinem Fahrrad erzählt und weiß nicht, dann freundet man sich halt an, Facebook zum Beispiel, und irgendwann habe ich ihm von dieser Challenge erzählt und sagte, hey, weißt du was, wieso fährst du nicht mit meinem Rad? Und dieses Rad hat halt 6 Kilo und hat eine Bergübersetzung vom Feinsten, also eigentlich ist es eine Mountainbike-Übersetzung, einfach, aber fragt mich nicht mehr nach den Zahlen, weil ich weiß es nicht mehr, aber es war halt ein Wahnsinnsfahrrad und dann noch Scheibenbremsen dazu, ich selber habe an meinem Felgenbremsen dran, es gibt halt auch nochmal so einen Sicherheitsaspekt, bei so vielen Abfahrten, nicht nur Auffahrten, wo man einfach sich auch nicht verbremsen muss und darf. Und in dem Fall war ich gesegnet von einem hervorragenden Fahrrad. Und das Gewicht war gigantisch, wie gesagt, 6 Kilo. Und einen tollen Laufradsatz.
Marken?
Das waren S-Works Tarmac.
Aha, und dann
Also wirklich
Roval
ein Premium.
wahrscheinlich. Roval Laufradsatz wahrscheinlich, ne?
Nein, das waren die Lightweight.
Ach, die Lightweights auch noch, ja. Die sind natürlich dann
Ja.
für sowas besonders gut. Die
Ja.
Gipfelstürmer, also die nicht so hohen oder die höheren, die fällt mir
Also
gerade der
die
Name nicht
waren,
ein.
ich glaube, 30 oder was,
Das
also
sind
keine hohen.
die Gipfelstürmer, ja. Die sind dann
Ja, weil ich,
extrem leicht
ja,
und
die
extrem geil. Die habe
irre,
ich damals in
absolut irre.
Friedrichshafen testen dürfen. Nicht nur die, auch die anderen. Ich fand sogar damals eigentlich diese wenig hohen, aber komplett schwarz, weil die waren ja geklebt, die Reifen. Das sah komplett richtig gut aus an meinem Rad. Ja, die haben
Ja,
irgendwas. Ganz
toll,
toll,
ja.
ja. Muss ich echt
Ja,
sagen.
derjenige, der sich das Fahrrad angeschafft hat, also der Besitzer, der ist ein absoluter Gewichtsfreak. Und da war halt an diesem Ding ist alles Carbon, Carbon-Sattel, Carbon-Vorbau, Carbon-Lenker, Carbon-Kurbel, Carbon, alles. Und deswegen war es auch so irre leicht. Ich glaube, es war 5,9 oder so. Sind wir da irgendwo angelangt. Das war natürlich ein Genuss und ich durfte das vorher schon 6 Wochen ausprobieren, weil ich setze mich jetzt natürlich nicht auf dem Fahrrad und fahre dann 21 Stunden beziehungsweise 17 Stunden auf dem Rad, ohne es vorher getestet zu haben. Aber wir sind halt zufällig in der, also wir haben dieselbe Körpergröße und es hat halt von Anfang an gepasst. Mir hat das extrem gut getaugt, dieses Fahrrad und da war ich so dankbar, weil ich glaube, mit meinem hätte ich es nicht geschafft. Ich habe einfach eine andere Übersetzung und das tut dann auch weh nach so vielen Höhenmetern.
Das ist doch eine super
Und ja.
Story, ganz echt.
Ja,
Und
sehr dankbar.
hast du seinen Sattel draufgelassen oder dann doch deinen Sattel genommen?
Ja, also ein paar Fahrten bin ich mit dem gefahren, vor allem auf den 300er. Der Nachteil von diesem MCFK, glaube ich, war das Sattel, ist, dass er, oder die Sattelstütze war es in dem Fall, sehr stark geknackt hat irgendwann. Und da bist halt nur immer am Fetten und wieder Fetten und neu einstellen. Und dann ich so, weiß was, ich fahre mit meinem Sattel. Und den habe ich dann, ich habe halt meinen Sattel dann drauf getan.
Okay, jetzt kann man ja
Das wollte ich
sagen,
dann nicht riskieren.
jeder Arsch ist anders. Entschuldigung, das ist
Ja.
natürlich, jetzt bin ich wieder bei Spotify gelistet
Ja.
mit bösen Wörtern. Aber klar, ich meine, also jeder Frauenhintern ist anders und bei jedem Mann ist es das auch so. Also man kann nicht aber sagen, der Sattel ist gut oder schlecht. Aber
Ja.
welches Modell fährst du? Vielleicht mag ihn jemand ausprobieren.
Oh Gott, ich kann es ja nicht mal sagen, weil das ist immer noch der Originalsattel von meinem Venge, was ich mir 2016 gekauft habe. Da ging es dann auch los mit der Rennradkarriere. Ich weiß es nicht einmal. Das ist irgendein Specialized, glaube ich. Irgendein Originalsattel. Aber ich bin ja dabei, genau dieses Everesting-Fahrrad zu bekommen, beziehungsweise zu nehmen. Ich darf das weiterfahren. Und da brauche ich dann Sattel und da muss ich mir jetzt eh relativ bald Gedanken drüber machen, welchen Sattel ich nehme, weil ich kenne nur meinen eigenen und ich kenne diesen Carbon-Sattel und dann natürlich Mountainbike-Sattel und so weiter. Aber ich habe nicht viel Erfahrung mit Sattel und ich weiß nur meinen eigenen, der steht jetzt, das ist auf dem Rad, was bei mir auf der Rolle steht, aber ich könnte es jetzt nicht mal sagen.
Aber
Jetzt.
Achtung, nicht, warte mal, Achtung, unbezahlte Werbung. Den
Ja.
von, die Physik hat einen neuen Sattel. Ich habe den hier, ich habe den noch nicht ausprobiert, aber der scheint ganz gut zu sein.
Den
Ja, die
3D-Gipfel.
Platten, dann schick's
Ja,
mir
mit den
mal
Löchern drin.
das Modell.
Und ich habe ja seit dem Sommer fahre ich ja mit so einem kurzen Sattel von Giant. Nee, also von Kardex. Die sind auch nicht schlecht, die kürzeren Dinger. Muss man auch mal ausprobieren.
Also ich fahre ja den, Achtung Werbung, Brooks Cambium C13 Carved.
Ja, aber das
Das
kann
ist
keiner
der
aussprechen. Warte,
den auch
warte, warte,
der
ich lese seine Gedanken, warte. Jonas Deichmann fährt.
Jonas Deichmann fährt,
Ja.
ja. Ey, sorry, der könnte sein, dass der mir gar nicht passt, aber ich habe mal ausprobiert und ja, ey, das ist der Sattel, auf den ich, glaube ich, mein Leben lang gewartet habe. Finde ich echt gut. Heißt aber nicht, dass ich auf meinem Physik, den ich vorher hatte, nicht auch gut gesessen hätte. Und es gibt sicherlich auch noch andere. Wenn du jetzt sowieso am Ausprobieren bist mit neuem Fahrrad und welcher Sattel kommt drauf, vielleicht können wir, ich hatte nämlich jetzt gerade eine Anfrage von einer relativ bekannten Sattelmarke, mal anfragen, ob die dieses Modell auch als Damenmodell haben. Ganz
Sehr
neues,
gerne.
auch glaube ich, Andi, was du sagst, ein bisschen kürzer und ein bisschen breiter oder sonst irgendwas, weiß ich gar nicht ganz genau. Und dann könnte man das hier mal testen. Ja.
Sehr gerne, weil ich bin relativ unbelastet, was so Satteleindrücke betrifft. Und weil Andi das ja vorher gefragt hat, was das nächste Ziel ist. Naja, also so ein Zehntausender hätte ich schon gerne noch in meiner Liste.
Wow.
Ja, und dann wird er ja auch auf Herz und Nieren getestet. Also ein 10.000er und 500er, das wäre so mein Ziel. Allerdings muss ich die ganzen Veranstaltungen, die von 20 auf 21 verschoben wurden, also wo ich die Startplätze auch schon bezahlt habe und so weiter, die stehen ja auch noch an und da ist ja auch noch der Ötztaler mit drin. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob das alles so stattfinden kann.
Aber
Aber
Sarah, du
ja,
bist ja
es wird
noch
schwierig.
jung, du hast noch so viel
Ja, genau.
Lebenszeit und Fahrradfahrzeit vor dir.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Also von daher, hey, sei doch froh, dass es noch Challenges für dich gibt. Das
Aber
ist
klar,
ja klar.
bin ich ja eh.
Eine andere Frage, weil wir jetzt eben vom Sattel hatten. Hast du eine besonders gute Hose, dass du sagst, hey, es hat mir gar nichts ausgemacht und ich konnte 3 Tage später schon wieder eine Langstrecke fahren? Oder einfach so irgendwas banal aus dem Online-Shop oder aus dem Radladen, was da gerade hing?
Ja, jein. Also ich weiß jetzt nicht, ob es besonders gut ist. Mir taugen halt diejenigen, also die Hosen, die ich halt regelmäßig fahre. Aber da bin ich jetzt nicht auf eine Marke fixiert. Ich bin ähnlich wie Andi schon jemand, der gerne sich ein bisschen aufpoliert zum Radfahren. Also wo einfach alles stimmen muss, vom Trikot bis zur Socke. Also für mich ist das jedes Mal so eine Zeremonie, mich aufs Fahrrad fahren einzustellen und vorzubereiten, auch wenn es nur eine Feierabendtour ist. Aber ich mag, also wenn ich nicht schnell fahren kann, will ich zumindest schick ausschauen.
In
Das ist so
Style.
mein, das ist so mein
Hast du jetzt
Motto.
gerade mich gemeint?
Ja, und ich werde nie unser erstes Begegnen vergessen in Südtirol damals. Und da weiß ich noch, dass du, und das weißt du auch, weil das habe ich da auch gesagt, schon einer der schickesten warst, die da so
Oh,
aufgeschlagen sind.
Andy,
Ja, das, aber ich muss,
boah.
warte, ich muss, danke, ich nehme das mal als Kompliment, aber du auch.
Natürlich.
Aber dazu muss ich eins sagen, das habe ich in Südtirol nur wegen Stefan gemacht. Der ist ja so eine,
Ach
ja,
so.
weil ich komme ja aus Mountainbiken. Also bei uns war das eigentlich egal, was man anhatte. Und auch die
Ja.
Klamotten, die kaputten Klamotten waren okay. Als ich dann wieder aufs Rennrad umgestiegen bin, musste ich mich schon sehr wieder umgewöhnen. Und ich kam mir am Anfang auch, also ehrlich jetzt unter uns dreien, ich kam mir am Anfang echt blöd vor, weil.
Echt? Ach komm.
Ja, dieses alles so schick und die weißen
Ja,
Socken, die
ja.
dürfen keinen Fleck drauf haben und sowas.
Ich fahre
Und die
keine
Beine
weißen Socken.
rasiert.
Die Beine müssen rasiert sein, ja.
Ja,
Das
sowieso,
ist ganz
sowieso.
klar. Mussten aber vorher schon rasiert sein, aber nicht, weil es schön
Nee, aber
ausschaut, sondern weil die immer
zum
offen
Thema
waren.
Hose, da ganz ehrlich, also ich habe schon festgestellt, ganz billig darf es nicht sein.
Ja, das stimmt.
Und bei meinen Touren wöchentlich müssen die auch vieles, viel waschen, aushalten und ja, also ich fahre jetzt nicht die billigsten Hosen, würde ich sagen. Ich will jetzt keine Marken nennen, weil nicht, dass jetzt wieder Schleichwerbung ist.
Nein, das ist ja vollkommen egal.
Okay,
Also man
also
kann da ruhig
ich,
mal eine Marke nennen, weil das sind ja echt
ja.
Leute, die sagen, man kann es mal ausprobieren und dann sagen wir halt, es ist Werbung. Ist ja egal oder ich meine, ist ja wurscht, ja. Ich meine, interessiert doch die Leute auch wirklich,
Ja.
was kann man mal ausprobieren, was sagen andere, was gut ist. Ja, ist ja auch nicht, dass wir jetzt dafür bezahlt werden, dass du jetzt irgendeine Marke nennst, sondern du sagst, ich bin überzeugt von der Hose, weil und klar, dann mag ein anderer noch sagen, oh, ja, habe ich auch ausprobiert, die passt mir halt gar nicht, kann immer sein, aber hey,
Ja.
es ist jetzt keiner, der bei uns vorher gesagt hat, bei der Rennrad-WG zahlen wir jetzt mal, dass wir 5 mal eine Hosenmarke nennen, um Gottes
Ja.
Willen, nein, Käse.
Ja, also begonnen habe
Schade,
ich vor zwei,
schade
drei Jahren
eigentlich.
mit La Passione und habe aber mich dann ein bisschen, ja, Café du Cycliste, weil mir die Sachen unglaublich gut gefallen und dieser Style dahinter oder die Geschichte dahinter finde ich ganz passend. Die haben bestimmt schon ein paar hunderte Fahrten sich bewiesen. Aber dann die Saison, beziehungsweise 20, die Langfahrten waren mit Rafferhosen und mit PNS habe ich dieses Jahr, letzte Saison zum ersten Mal ausprobiert. Und die sind so schön eng und kompakt und also eng in Form von angenehm und ja, da verrutscht auch nichts. Und da würde ich sagen, die sind wirklich empfehlenswert. Und schauen noch gut aus. Also das ist
Verrutscht
ja
auch
noch,
nichts. Also ich meine, also
ja.
bei mir verrutscht manchmal was. Und ich brauche da eine Hose, die ist im, also ich hätte bei einer Frau jetzt nicht
Ja.
gedacht, dass da was verrutschen kann. Aber gut, da kenne ich mich jetzt leider, oder was heißt leider? Ich bin keine Frau, kenne ich mich halt eben nicht aus. Ja, aber ja, wenn beim Mann kann es schon mal verrutschen, wenn die Hose nicht gut ist und zu locker oder irgendwas und man sitzt da falsch drauf, ist einfach
Ja, mir
furchtbar.
geht es gar nicht mal um den Bereich zwischen den Beinen, sondern die Oberschenkel. Also wenn die dann nach oben rutschen zum Beispiel. Ich bin Fan von breiten Gummibändern an den Enden, am Oberschenkel zum Beispiel. Und ich hasse es, wenn die dann immer so nach oben rutschen und ich dann wieder runterzupfen muss zum Beispiel. Das zum Beispiel ist gar nicht meins. Oder am Hintern, ja, hinten am Rücken, wenn da das zu weit nach oben rutscht zum Beispiel. Und das war jetzt bei diesen nicht so und das finde ich halt sehr angenehm. Aber naja, ich weiß, bei Männern, da gibt es eine andere Problematik, eine andere Anatomie und ja.
Eben, ja. Aber bei Andi ist das egal, Hauptsache die Hose ist schick, egal ob die gut sitzt, ja. Oder Andi?
Ja.
Da ich ja nicht mehr wie 30 Kilometer fahre, ist das okay. Na, die brauchen nicht so gut sitzen bei mir.
Das ist wohl wahr. Ich habe noch einen, ich meine jetzt Werbung oder hin oder her, es ist vollkommen wurscht. Ja. Also ich habe, es gibt viele gute Hosehersteller, auch mit guten Sitzpolstern. Was mir besonders gut gefällt, ist Erwerve. Ja. Die entwickeln ihre Hosen und stellen sie in Deutschland her. Ja, also nichts irgendwie China-Ware. Ne? Und die haben herausnehmbare Innenpolster, die es in verschiedenen Dicken gibt. Ja? Und man kann das vorher über so einen Konfigurator auf der Webseite eingeben. Und dann heißt es irgendwie E7 oder sowas. Und wenn man aber dann mit dieser E7 beispielsweise oder E8 nicht zufrieden ist, dann darf man einmal kostenlos sogar das Innenpolster wechseln lassen von denen. Oder sie schicken dann ein neues zu, weil das kann man selbst wechseln. Und die sind auch wirklich schön eng, die sitzen gut. Top-Qualität, sind natürlich auch nicht gerade, also dieses Modell Everve Me, nicht gerade das günstigste, aber im Vergleich zu anderen, wow, ja. Und dann der andere Tipp, BioRacer. BioRacer ist jetzt nicht irgendwie eine Marke, die voll teuren Sachen hat, das ist eher so Vereinsbegleitung, ein Belgier. Und deren Standardhose, die hat auch recht breite Gummibeinabschlüsse. Und die haben ein Polster drin, das ist mir persönlich zwar eigentlich ein bisschen dick, ja, aber da bin ich, glaube ich, 5-mal die Wetternrunde mitgefahren. Da sitze ich einmal nicht gut drauf, auf diesem BioRacer-Polster. Und das ist das, was auch beispielsweise BioRacer stattet auch den Bunddeutscher Radfahrer aus, also die Nationalmannschaft und noch viele andere Teams. Von daher, das ist schon gute Qualität eigentlich, was zumindest was das Polster betrifft, BioRacer echt fast unschlagbar. Gut, jetzt haben wir ganz, ganz viel Werbung gemacht. Ich habe mir auch noch ein paar andere Fragen aufgeschrieben. Aber hast du auch Instagram, dass man das irgendwie auch hinterher verlinken kann in Shownotes, dass die Leute dich mal gesehen haben? Wahrscheinlich hast du 20.000 Follower oder
Ich habe Instagram, ich habe den jetzt eine Zeit lang offen gehabt, den Account, habe aber festgestellt, dass mir zu viele Schüler folgen.
Oh, okay.
Ja, Schülerinnen eher und es ist halt immer blöd, es sind Klässlerinnen, die du in Englisch unterrichtest und wenn du dann jetzt vor denen stehst und die dann am Nachmittag gleich die Ersten sind, die deine Sachen liken oder mal schnell alle 300 Bilder auf einmal liken. Anscheinend ist es so in gerade. Jetzt habe ich es mal kurze Zeit zugemacht. 10.000 Follower oder tausende Follower habe ich nicht.
Noch nicht.
Aber ich habe einen Account und pflege es eigentlich auch und habe da immer schöne Momente vom Radfahren oder von irgendwelchen anderen Aktivitäten drin. Oder auch von meinen süßen Katzen oder von der Umlackierung von meinem Fahrrad und so weiter und so weiter.
Okay, also, und magst du verraten, wie du auf Instagram heißt?
Ja, ich habe mir einen Namen rausgesucht und zwar ist ein Pseudonym Veloista Sarinha. Sarinha ist mein Spitzname, portugiesischer. Und Veloista, mir gefiel das. Ich bin Kaffee-Junkie, also Barista, Veloista, Velo, die Kombination, die fand ich ganz klasse.
Ja, interessant, also Velorista.
Veloista, Sarinha.
Sarinha. Kann ich jetzt nicht schreiben, packen wir dann in die Shownotes mit einem Link und dann hast du bestimmt 20.000 von einem. So viel Hörer haben wir nicht, aber mal schauen, vielleicht kommen ja 300, 400 dazu. Das wäre nicht cool, nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, ob Andi Instagram hat, aber wenn, packen wir dann auch Andis Instagram Konto dazu und dann kriegt er auch 3 mehr. Oder Andi?
Mein Instagram-Konto ist vor allem sehr interessant, weil ich glaube, ich habe exakt 0 Bilder drauf.
Das ist ja doof. Ich meine, wenn du so in Style.
Ich glaube auch, dass du das gar nicht wirklich pflegst.
Ne? Wenn du doch so in Style Fahrrad fährst, ja, dann bist du doch ideal eigentlich als Model für Instagram. Bei mir ist früh und spät vorbei, klar, aber Andi, ne? Also da reden wir nochmal drüber, offline dann. Jetzt nochmal eine andere Frage, Sarah. 15-Kilometer-Regel, die droht uns ja vielleicht bald hier, wenn es am Lockdown noch weitergeht. Das Everesting war alles im...
Nee. Nee, weil der Ort, wo ich gestartet bin, ist circa 22 Kilometer etwa entfernt und dann nochmal die 6 dazu. Leider nein.
Nee, aber ich meine, wenn du jetzt gesagt hast, okay, vom Auto bis da, also ich meine, es war ja nicht im Lockdown, aber ich meine, nur das, was zum Everesting bei dir gezählt hat, war dann schon in dem Kreisradius 15 Kilometer.
Auch nicht.
Auch nicht.
Nee, der Berg ist zu weit weg.
Ja, nee, nicht von dir zu Hause, sondern wenn du unten am Berg stehst, wo die Challenge fängt ja unten an.
Das schon, klar. Ne?
Genau.
Ja. Da hätte ich die Chance, nochmal zu machen, wenn ich woanders wohnen würde.
Genau, wenn du direkt am Fuß des Berges wohnen hättest. Aber ich denke mal, 15-Kilometer-Regel, wenn die kommt, selbst in Bremen, ist kein Hindernis für das Radtraining. Da kann man schon ganz, ganz viele Kilometer machen. Ich meine, so ein bisschen mehr Sorge mache ich mir ja über was anderes, über meine Frisur. Also ich meine, ich glaube, ich war so vor 5 oder 6 Wochen zum letzten Mal beim Friseur und als der Lockdown begann, als der Friseur zumachen musste, dachte ich mir, naja, okay, das ist ja nicht so lange und alles wunderbar, aber jetzt ist ja die Verlängerung und wenn es jetzt nochmal eine Verlängerung gibt, mal davon abgesehen, dass ich nicht weiß, wie mein Friseur das überlebt. Schönen Gruß an dieser Stelle an den Dieter aus Dietzenbach, Dieter Gaukler, mein Friseur, den ich schon ganz lange habe, der sich bestimmt auf mich freuen täte, aber er darf halt nicht, ja, ich werde auch nicht anfragen, ist ja nicht legal und beim ersten Lockdown hat mir dann irgendwann Luisa die Haare geschnitten. Ich hatte mir auch vorher bei Amazon einen Langhaarschneider gekauft. Die waren auch hinterher irgendwann ausverkauft. Da ging es genau wie mit dem Klopapier. Und dann hat sie eben dann mit dem Langhaarschneider, mit der Schere versucht, mir die Haare zu schneiden. Das war ganz okay. Und dann kam mein Sohn nach Hause und er sagte, es ist ja gar nicht und sowas. Und dann musste die Seiten noch ein bisschen ausrasieren. Und dann waren die Seiten irgendwann auf 0 Millimeter und zwar schief. Also es sah nicht so richtig gut aus. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was ich machen soll, wenn das Ding noch länger, wenn wir noch länger Lockdown haben, ob ich mir dann wieder von meinem Sohn die Haare schneiden lassen soll oder ich glaube, vielleicht gibt es dann auch eine Glatze, ich habe keine Ahnung. Andi, wie ist das bei dir mit der Haarsituation?
Zurückhaltend, würde ich sagen.
Gut, das war es ja schon vorher.
Ich kann sagen, wann war ich? Also Anfang November war ich beim Friseur und habe mir die Haare kurz schneiden lassen. Dann haben sie mich natürlich alle ausgelacht. Und ich habe gesagt, ihr werdet sehen, das war nicht umsonst. Und, was ist jetzt? Tja. Ich habe noch nicht so lange Haare wie die anderen.
Aber Andi, du hast gerade einen Brummen in der Leitung.
Tauschen.
Ich weiß nicht warum. Ja. Aber man hat dich hoffentlich verstanden. Ja. Also ich habe jetzt echt ein Problem, was ich da mache. Und ich bin ja spontan. Soll ich das jetzt sagen? Nee, das kann ich jetzt nicht sagen, oder? Soll ich? Weiß ich nicht.
Erzähl.
Vielleicht sagen wir mal so, wenn ich jetzt heute Abend ein, wie heißt das, bei PayPal einen Moneypool einrichte, ja, Lockdown-Klatze nenne ich das Ganze dann vielleicht. Und wenn genügend Geld zusammenkommt, ich sage jetzt nicht wie viel, aber dreistellig muss es mindestens sein. Und man muss mindestens, keine Ahnung, Hörer, Hörerinnen, was auch immer, 3 Euro auf diesen Moneypool einzahlen. Und wenn dann bis zum 31. Januar, ich glaube, so lange halte ich es noch aus, genügend Geld da ist, dann, gibt es vielleicht einen Lockdown-Klatze, live auf Facebook geschnitten oder sonst irgendwas, dann darf der Philipp mit meinem Langhaarschneider wieder ran, also Philipp ist mein Sohn, ja, und dann muss er sich nicht bemühen, dass er es irgendwie gerade hinbekommt, sondern es ist wurscht, Hauptsache, dann ist die Rübe leer.
Warte, was passiert mit dem Geld?
Das Geld geht dann, wie immer bei Cycling Load, an die Stiftung Besi und Friends. Das ist ehemals Rad statt Rollstuhl. Das ist die Stiftung vom Andreas Beseler. Und ich denke mal, wenn das zusammenkommt, dann ist die Kohle sofort natürlich 1:1 da. War jetzt spontan. Ich glaube, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Okay, also ich werde ein Moneypool einrichten und dann schauen wir. Also Leute, also ich weiß gar nicht, dreistellig heißt über 100, wäre ein bisschen wenig, über 200 wäre cooler. Wenn 300 Euro zusammenkommen, ja, dann mache ich es auf jeden Fall. Ja? Wenn weniger zusammenkommen, mache ich es vielleicht.
Die Kohle geht trotzdem zu spät. Du hast gesagt dreistellig, also 100 Euro und 50 Cent und du hast eine Glatze.
Ja. Du hast leider immer noch so ein Brummen drin jetzt seit eben, Andi. Irgendwie, vielleicht ist es auch nur bei mir zum Kopfhörer, aber ich wollte es einfach gesagt haben, dass die Hörer das vielleicht dann hinterher wissen, dass das schon jetzt irgendeine Aufnahme war. Wir können jetzt nichts dran tun. Bei Sarah höre ich das noch nicht, aber das ist eben immer so der Fluch eines Podcasts, dass es manchmal mit der Technik doch nicht geht. Übrigens habe ich jetzt ein LAN-Kabel. Letztes Mal hatten wir ja Probleme mit meinem WLAN. LAN-Kabel scheint wirklich besser zu funktionieren. Heute habe ich das versucht, ich habe es gestern erst bekommen, ne, zu konfigurieren mit dem MacBook Air, über das ich jetzt hier einen Podcast aufnehme. 2 Stunden, das hat nicht funktioniert. Ich habe echt geflucht. Dann habe ich einmal das UBS-Kabel rausgezogen, wieder reingesteckt und dann war es konfiguriert von alleine. Also irgendwie seltsam. 2 Stunden aus dem Fenster raus oder in die Mülltonne. Whatsoever. Wir reden jetzt schon über eine Stunde, glaube ich. Ich habe nicht so genau auf die Uhr geguckt. Sarah, es war echt interessant. Ich glaube auch, würde mich freuen, wenn du bald wieder mal bei uns dabei bist und sowieso jetzt so ein Artikel im Blog über das Eiweißbrot, wie man es zu Riegeln umwandelt und so weiter, fände ich echt interessant. Und zweitens, dann haben wir noch die Sattelgeschichte und dann haben wir garantiert dann eben auch nochmal einen Testbericht im Blog und dann kommst du wieder in die Rennrad-WG, das fände ich cool.
Natürlich, sehr gerne.
Super. Und jetzt nochmal, weil wir jetzt ja irgendwie Langstrecken-Sarah oder Sarah, sorry, heute da hatten, nochmal ganz kurz zu Jonas Deichmann, der uns ja im Blog, im Podcast verbunden ist. Der ist ja eigentlich da bei seinem 360-Grad-Triathlon. Er hat die erste Radstrecke hinter sich gebracht. Dann ist er 460 Kilometer durch die Adria geschwommen. Das alleine war schon ein Weltrekord. Und ja, er ist in der Türkei gestrandet. Ich glaube jetzt schon 3 Wochen oder so oder 4. Und er kommt einfach nicht auf dem Landweg von der Türkei nach Asien, weil wegen Corona alles gesperrt ist. Ja, also das Ding geht so nicht, aber Jonas, oder er nennt, wenn er Englisch redet, sagt er Jonas. Jonas hat eine Alternative. Ja, er wird jetzt mit dem Rad zurückfahren nach Europa. Und zwar dorthin, wo er ein Segelboot bekommt, eine Yacht, was auch immer, die ihn dann eben mitnimmt an die Ostküste USA, um dann eben dann die Laufstrecke zu machen, einmal quer durch die USA und dann eben wahrscheinlich zurück eben dann über den Himalaya, wie er es geplant hatte, eigentlich auf dem Hinweg. Ja. Aber das werden wir sehen, das macht der Jonas jetzt. Warum weiß ich, dass er auf Englisch sagt, ich bin der Jonas Deichmann? Ich habe den Film Cape to Cape gesehen. Es gibt ein Buch Cape to Cape, das ist schon richtig gut, war auch vor Weihnachten lange ausverkauft, war auf den Bestsellerlisten, aber der Film Cape to Cape, das ist echt der Kracher. Ja, er hat mir einen Preview-Link geschickt auf Vimeo und ab 28. Januar ist er eben dann für alle auf Vimeo verfügbar, im Stream zum Leihen, glaube ich, für 3,99 zum Kaufen, bin mir nicht ganz sicher, für 8,99. Und als er den Link geschickt hat, ich meine, ich habe Jonas war 2-mal in der Rennrad-WG, auch einmal, als er über Cape to Cape gesprochen hat, da dachte ich, ja, ich weiß ja alles. Ich habe ja auch Instagram gesehen von ihm und die Videos, die er da gemacht hat. So spannend wird es jetzt gar nicht sein. Ich war begeistert. Der Schnitt, die Musik, die Fahrradszenen, aber wirklich auch die Szenen aus Afrika, aus Russland, unter der Dusche, beim Wodka-Saufen in Russland, in der Polizeikaserne in Botswana, was auch immer. Die Bilder sind genial. Und dann hatte er ja bis in die Sahara den Philipp Hümpendahl dabei gehabt, der ist auch Langstreckenfahrer, unter anderem Profifotograf, fotografiert auch für das Tourmagazin. Und es ist ganz interessant, 2 ganz unterschiedliche Charaktere. das hat man eigentlich egal, wo. Ich meine, Sarah wird das bestätigen können und der Andi bestimmt ganz genauso, wenn man zu zweit, zu dritt fährt. Reibereien gibt es natürlich immer. Ne? Die gab es auch da. Ja, und Philipp hat dann auch irgendwann aufgegeben, weil er nicht mehr konnte aus verschiedenen Gründen. Ja. Und die beiden erzählen aus ihrer Sicht, wie es so war, wie sie sich selbst und den anderen erlebt haben. Ja. Das finde ich unheimlich interessant und auch so diese Reibungspunkte werden dann so rausgearbeitet. Und jetzt gerade, um auf den Jonas nochmal zurückzukommen, irgendwie ist es für mich in dem Film rausgekommen, so ein Lehrstück, wie man mit positivem Denken, mit einem gewissen Grad an Unbekümmertheit, aber auch mit Fokussierung wirklich so Riesenziele erreichen kann. Also der Film hat mich irgendwie unheimlich mitgenommen, hat mich motiviert und ich kann euch echt sagen, wenn er rauskommt am 18.01., also Laien, 3,99 ist kein Geld, muss man eigentlich gesehen haben. Ich werde mir nochmal kaufen. Also ich meine, Preview-Link wird irgendwann ablaufen, aber das ist so ein Ding, den ich mir auf der Rolle, wenn ich Ruvi fahre oder irgendwas also auf dem Kickerbike, auch nochmal anschauen kann und dann läuft Ruvi nebenan her oder Trainer Road Andy. Ja, und dann kann man echt so einen schönen Film schauen. Das ist schon richtig, richtig geil, das Ding. Also, Cape to Cape von Jonas Deichmann, bald erhältlich auf Vimeo. Vielleicht war es auch Werbung, aber hey, egal. Machen wir halt Werbung. Wir sagen hier, wir hatten heute eine Dauerwerbesendung. Andi, ich weiß nicht, ob dein Mikrofon wieder geht. Sarah, du bist noch da. Ich glaube, zeitmäßig sind wir jetzt so, dass wir fast schon sagen können, das war's für heute in der 17. Etappe der Rennrad-WG. Andi, bist du eingeschlafen? Sag was. Andi ist beleidigt.
Oh, Andi ist verloren gegangen.
Nee, wahrscheinlich ist er verloren gegangen.
Ach Mensch.
Nicht so schlimm, Andi, du bist ja als WG-Mitbewohner beim nächsten Mal sowieso dabei. Sarah, dir vielen Dank. Mhm. Ja,
ich habe zu danken.
Sturzfreies Radjahr 2021. Hoffe, dass alle deine Wünsche, Challenges in Erfüllung gehen und komm gut durch, vor allen Dingen Corona-frei. Bis denn, euer Claude. Tschüss.
Tschüss, danke dir.